Warum wird ein Mensch zum Mörder? Steckt in jedem von uns kriminelle Energie? Und wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Das Magazin Zeitverbrechen zeigt echte Kriminalfälle aus Deutschland. Spannend und informativ zugleich. Um keine Ausgabe zu verpassen, gibt es das Magazin jetzt auch als Abo zum Vorteilspreis. Unter www.zeit.de/verbrechen-abo.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, irgendwas ist anders.
Ja, die Leute, die uns sonst hören, die können wir heute auch sehen. Das ist das Problem.
Hättest du das erwartet, als du die Idee zu diesem Podcast hattest?
Na, ich hatte die Idee zum Podcast gar nicht. Die ist von Jochen Wegner, Chef von Zeit Online. Und ich hätte auch nie gedacht, dass dieser Podcast, dass das irgendjemanden interessiert, wenn wir hier alte Fälle erzählen. Aber offenbar ist der Mensch einfach, das Verbrechen ist das Verbrechen. Und wann es sich geeignet hat, das ist offenbar relativ wurscht.
Und wann bist du zum Verbrechen gekommen?
Schon lange. Das ist schon lange. Also eigentlich habe ich angefangen bei der Bild-Zeitung, da war ich Ende 20.
Ja.
Und da hat man mich gleich mal zur Polizei, zu den Polizeireportern gesteckt. Und da habe ich dann... bin ich dann eben auf die Verbrechensspur geraten und habe dann da unter nicht immer ganz in Ordnungen Methoden, habe ich dann da Verbrechen nicht aufgeklärt, aber ich habe sie auf jeden Fall in die Zeitung gebracht.
Und bei der Zeit, war das Verbrechen da immer schon salonfähig? Oder?
Nee. Als ich anfing, war das eher gruselig.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich meine erste große Kriminalgeschichte geschrieben habe über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Da war ich Anfang 30, irgendwie da habe ich gerade bei der Zeit angefangen. Da hat kein Mensch was dazu gesagt. Also das
war so Schweigen.
Schweigen im Walde. Es gab dann die große Konferenz, ja. Die kennst du ja, und ja. Da wurden alle möglichen Stücke besprochen und nur dieses nicht. Obwohl ich 3 oder damals noch 5 Seiten Dossier vollgeschrieben hatte mit lauter nicht entdeckten Tötungsdelikten. Und keiner sagte was. Die Gräfin schwieg. Es war alles irgendwie, man war vollkommen in dem transatlantischen Hin und Her verhaftet.
Verstehe, ja.
Und kein Mensch interessierte sich für das, was vor der Haustür passiert ist und für das Verbrechen. Na gut, ich habe dann aber weitergemacht und irgendwann fingen die Leute das dann auch an zu lesen. Und jetzt haben wir ja eine eigene Seite, Recht und Unrecht, die vor allem sich mit Kriminalsachen beschäftigt. Und?
Ja.
Das ist das neue Cover. Alle anderen Cover, die Sie vorher gesehen haben... Alle anderen Cover, die Sie vorher gesehen haben, waren entweder bekannt von den ersten beiden Ausgaben oder sie waren Probiercover, wo wir uns überlegt haben, ob wir die nehmen. Aber dann haben wir uns für das entschieden und es ist ab Ende dieses Monats auch nicht nur zu kaufen, sondern auch zu abonnieren.
Wie schön.
Ja.
Sag mal...
Wirst du es auch abonnieren?
Natürlich. Wir konnten es ja noch nicht auslegen. Es wird noch gedruckt.
Ja, wir hätten es gerne ausgelegt, aber es ist noch nicht gedruckt.
Ja, aber du könntest ja mal vielleicht 2 Geschichten verraten, die drinstehen.
Ja, also zum Beispiel habe ich hier eine Hure, Ärztin, Mörderin, das Drama der Lydia H. Das ist eine Geschichte, die handelt von einer Frau, die sehr früh Gewalt in der Familie erlebt hat und auch missbraucht worden ist, also ganz gruselige Familienverhältnisse, und die dann auf die schiefe Bahn gerät und Prostituierte wird und dort einen sehr viel älteren Freier kennenlernt, der also eine Rettungsfantasie hat offenbar und sie dann also
aus
unterstützt.
Dem Milieu holen will, oder was?
Ja, natürlich, aus dem Milieu heiratet sie dann auch, allerdings unterdrückt er sie auch fürchterlich. Und sie wird unter seinen Fittichen sozusagen, macht sie Abitur und studiert und promoviert und ist dann promovierte Ärztin. Und dann merkt er auf einmal, dass das irgendwie nicht seinem größeren Plan entspricht, weil sie natürlich dann auch anfängt, sich aus von ihm zu befreien. Und dann wird ein Machtkampf draus, der für ihn nicht gut ausgeht.
Sagen wir es mal so. Mehr verraten wir nicht.
Mehr verraten wir nicht. Und ja. Das auch hier ist es wieder eine Geschichte, die bereits in der Zeit erschienen ist und die wir dann weitererzählen. Also in diesem Fall Daniel Müller, der die Geschichte geschrieben hat. Und eine andere Geschichte, die ist von mir. Ein Pastor fällt über seine Konfirmanden her. Das ist eine uralte Geschichte, die habe ich vor 25 Jahren geschrieben. Und jetzt bin ich der Sache nachgegangen, was aus diesem Pastor, der wirklich diabolisch war. Ein diabolischer Mann war das. Das beschreibe ich auch, oder habe ich damals alles beschrieben. Und jetzt habe ich geguckt, was aus dem Mann geworden ist. Und das ist auch in diesem Heft, unter vielen anderen guten Sachen.
Sehr gut. Ich habe gestern ein bisschen in den Deutschen Filmpreis reingeguckt, also in die Preisverleihung. Ja, da gibt es die Kategorie Ton. Mhm. Nur Männer, sage ich dir, nur Männer. Mhm. Wir sind eigentlich zu dritt. Ja. Denn es gibt unsere wunderbare Produzentin.
Das ist wie bei der Band Ich und Ich,
ja.
Wo man immer nur einen sieht und der andere macht's aber eigentlich.
Ja, genau.
Und so ein bisschen ist es hier auch.
Bei uns macht's Frieda. Normalerweise sitzt Frieda so auf einem Sofa in Sabines Büro. Unsere Sessel sehen eigentlich ganz ähnlich
genau,
aus.
Genau, die Sessel
so
ein bisschen sind fast drehen. Identisch. Der ja. Tisch ist auch fast identisch. Auch einen Blumenstrauß habe ich meistens ja. da, wenn er nicht gerade welk
ist. Der ist nachher für Frieda.
Und eine Kerze habe ich auch da. Ja. Und die brennt auch nie. Das ist genauso wie sonst auch.
Man könnte es eine Tatortrekonstruktion ja. nennen.
So was Ähnliches.
Also Frieda sitzt hinten. Frieda, ganz, ganz lieben Dank. Und wir haben einen Fall mitgebracht, der wenige hundert Meter von hier spielte. Sabine hat mich gerade schon ermahnt, sag nicht Mord, es war ein Tötungsdelikt, ein Totschlag. Die Geschichte in einem Satz lautet, ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger begegnen sich zufällig und danach ist einer tot.
Ja, und der andere ruiniert.
Wie bist du auf diesen Fall gestoßen?
Der Fall spielt vor 9 Jahren, also 2010. Und hat damals in Hamburg erhebliches Interesse erweckt und wurde damals auch politisch instrumentalisiert. Ich habe ihn damals aufgegriffen. Es war sehr schwer, an den Fall ranzukommen, mhm. aber ich bin dann doch rangekommen. Ich habe die Akten mitgebracht. Und der Fall ist damals vor Gericht verhandelt worden, als ich darüber geschrieben habe. Ist gerade das Urteil gefallen. Und es war also damals ein sehr aktueller Fall. Jetzt natürlich nicht mehr.
Du konntest ausnahmsweise nicht vor Gericht dabei sein, denn die Verhandlung ja. war nicht öffentlich.
Nein, weil es war ein Jugendstrafverfahren. Also es ging gegen einen Jugendlichen, der 16 Jahre alt war. Und das ist nicht öffentlich. Und da muss ich gleich mal was dazu sagen.
Ja.
Also Jugendstrafverfahren sind nicht öffentlich und das ist auch alles richtig so. Man möchte die jungen Leute, die ja noch in der Entwicklungsphase sind und für die auch das Jugendstrafrecht gilt, nicht das Erwachsenenstrafrecht, die möchte man vor einem hasserfüllten Publikum und auch vor der Presse und in politischer Instrumentalisierung schützen und sie verschonen. Andererseits finde ich, dass gerade Jugendstrafverfahren eigentlich öffentlich sein müssten, denn in keinem anderen Fall lernt man so viel über die Gesellschaft. Denn die Leute, die da sitzen, die da vor Gericht sitzen und auf der Anklagebank sitzen, sind ja in der Regel Opfer. Opfer der Verhältnisse. Es ist ja in keinem anderen Strafverfahren so, das sind ja zum Teil Kinder, die da sitzen. Und deswegen habe ich mich für diesen Fall interessiert. Die Umstände, unter denen diese fürchterliche Bluttat passiert ist, die sagen so viel aus über diese Stadt, über die Gerechtigkeit, über die Anteilnahme von Menschen aneinander. Das war eigentlich die große Geschichte. Und deswegen finde ich, sollten Jugendstrafverfahren jedenfalls für ausgewählte Presse öffentlich sein. Denn da lernt man mehr über Deutschland und über sich und über die Presse übrigens auch, als in anderen Verfahren. Und man wird gerechter. Man wird gerechter. Wenn man in den Hauptverfahren sitzt, wird man gerechter, nicht ungerechter.
Wer ist man? Die Journalisten?
Die Öffentlichkeit.
Die Öffentlichkeit. Mhm. Lass uns an den Tatort gehen. Der ist wenige hundert Meter von hier entfernt. Es ist die U-Bahn, der U-Bahnhof am Jungfernstieg. Es ist genauer gesagt das Gleis, an dem die S1 nach Wedel abfährt. Wir haben Freitag, den 14. Mai 2010, 21.20 Uhr ungefähr. Mel, ein junger Mann, 19 Jahre alt, sitzt mit seinem Freund Benny dort auf einer Bank. Die beiden warten noch auf Mels Zwillingsbruder Kevin, denn die drei wollen in einer Großdiskothek in Wedel. Mhm. Die gibt es nicht mehr, die ist letztes Jahr abgebrannt. Und die beiden sind eigentlich sehr vergnügt.
Ja, das ist ein bisschen schicksalshaft gewesen, denn Mel und Kevin waren Zwillingsbrüder, eineiige Zwillingsbrüder, der eine sah aus wie der andere. Und sie sind gemeinsam in der Station Horner Rennbahn eingestiegen. Oder wollten zusammen einsteigen. Sie sind jedenfalls zusammen losgegangen mit Freunden. Und dann hat Mel was vergessen. Das ist eine schicksalshafte Fügung. Er hatte was vergessen. Ich glaube, es war sein Handy. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und dann ist er umgedreht und ist zurückgerannt nach Hause.
Die Zwillinge trennen sich.
Der Kevin geht weiter und der Mel dreht sich um und holt sein Handy. Und ein Freund begleitet ihn, der Benny, der dann später der Hauptzeuge wird. Und man kehrt zurück und möchte mit Kevin gemeinsam dann in die Stadt fahren. Aber Kevin hat, während Mel wieder zurückkommt, einen Laden betreten und kauft dort ein Kaltgetränk, ausgerechnet, sodass Mel an ihm vorbeiläuft.
Und denkt, er ist schon vorgefahren.
Der ist schon vorgefahren und nimmt jetzt die nächste U-Bahn, aber Kevin ist hinter ihm. Kevin trifft 10 Minuten später ein und findet seinen Bruder sterbend vor. Die Geschichte ist, dass Mel ausgestiegen ist aus der U-Bahn und die Treppe nach oben genommen hat zur S1, U2 ausgestiegen, am Jungfernstieg hochgegangen zur S1 und es war ein sehr vergnügter Abend. Also es war keine trübe Stimmung, es hat auch nicht geregnet, sondern im Gegenteil, es war ein Traumwetter, es war ein Kirschblütenfest, ganz Hamburg war auf den Beinen, Es war voll und die Leute hatten super gute Laune und unter anderem auch diese beiden, die jetzt, Handy war ja da, gemerkt haben, der Kevin ist ja hinter uns, jetzt müssen wir auf den warten. Und dann setzen sie sich oben an der S1 auf eine Bank, die beiden, und warteten auf den Zwillingsbruder. Und in dem Moment kommt ein junger Mann vorbei, also junger Mann kann man fast nicht sagen, es ist ja ein Kind, ich habe ja auch die Fotos gesehen, er ist ein Kind, kommt vorbei und sagt, was guckst du? Zu dem Benny. Und der Benny sagt, darf man jetzt nicht mehr schauen oder was? Und dann wird ja gleich, was ist jetzt? Mhm. Und so, willst du was, willst du was?
Die Situation schaukelt sich auf, ja.
Und hebt die Faust und der Benny hebt den Fuß und wehrt diese Faust ab. Und dadurch provoziert, zieht der andere, der vorbeikommt, er heißt Ismael, ist 16 Jahre alt, der zieht ein Messer. Das ist ein kleines Messer, aber sehr, sehr böse. Das ist ein sehr, sehr böses Messer. Also es ist sehr scharf geschliffen und hat Kanten und hat Rillen, also und vorne auch so eine gebogene Spitze. Und die zieht er. Das zieht er. Und der Benny steht auf und springt hinter die Bank, weil ihm wird es jetzt langsam mulmig. In dem Moment stürmen die Komplizen von diesem Ismael herbei. Der ist nämlich nicht alleine da, sondern er hat seine 5 Kumpels, die ihn fast überall hin begleiten, auch diesmal dabei. Die Vorgeschichte erläutern wir später. Und er zieht das Messer und die Kumpels machen sich jetzt über den her, der da auch aufgestanden ist, aber völlig wehrlos und auch ohne Aggression steht, nämlich den Mel. Der steht und wehrt sich nicht und greift auch niemanden an. Und trotzdem prügeln sie auf ihn ein und Ismael zieht das Messer und sticht auf ihn ein und trifft ihn ins Herz.
Ismael wird später, Ismael, der nicht so heißt, wir nennen ihn heute
Ismael anders. Ismael heißt anders, ja.
Ismael wird später sagen, ich hatte so eine Wut im Bauch.
Ich hatte Wut im Bauch. Das war sein Motiv.
Der war den ganzen Tag rumgelaufen mit seiner Gang, die du ja schon beschrieben hast. Hatte sich mit seinem Bruder geprügelt, die Gang war dazwischen gegangen,
Die hatten sich den ganzen Tag, also Ismael war nicht in der Schule, er hat zu dem Zeitpunkt keine Schule mehr besucht. Er hat aber auch die Berufsschule abgebrochen und war irgendwie mit seinem Ausbildungs, wollte eigentlich Koch werden, hat da aber sich mit seinem Wirt überworfen. Also er hatte so seit Monaten bereits eine volatile Existenz und auch keine Ziele, war gegen Mittag erst aufgestanden und hatte sich mit seinem Bruder, der nicht viel besser drauf war, eben in die Wolle gekriegt. Und dabei hat der Bruder ihn verletzt oder ihm Schmerzen zugefügt. Und dadurch hatte er so einen Hass, dass er das Gefühl hatte, er muss jetzt jemandem was tun. Und als er dann diese beiden vergnügten Jungs da sah, die dann auch gegackert haben oder sich über irgendwas lustig gemacht haben, was er sofort auf sich bezogen hat, hat er gedacht, einen von den beiden muss ich jetzt verletzen. Das war seine Begründung. Das hat er auch so gesagt.
Mel ist noch eine Zeit lang quasi aktionsfähig. Also es gibt etwas ganz Entsetzliches quasi, nämlich es gibt diese ganze Tat auf Video aufgezeichnet von den Sicherheitssystemen der Bahn, der U-Bahn. Und man sieht ein überrascht erschrockenes Gesicht.
Ja.
Und man sieht Mel über den Bahnsteig taumeln. Er kann noch ein paar Schritte gehen.
Er konnte noch relativ lange laufen. Also es gibt ja, weil ich weiß nicht, ob du weißt, wie es ist, wenn man erstochen wird. Wenn man erstochen wird, dann ist das, als würde man einen Schlag bekommen. Also man merkt nicht, dass man erstochen wird. Ich habe mal, als ich ein Praktikum, da war ich vielleicht so Anfang, Mitte 20, da habe ich ein Praktikum gemacht in Düsseldorf und dabei bin ich auf einer Party, bin ich einer Frau begegnet, die ist von ihrem Ex-Lover überfallen worden und fast umgebracht worden mit 3 Messerstichen in den Rücken. Und die hat mir erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass sie gar nicht gemerkt hat, dass sie erstochen worden werden sollte, sondern dass sie das Gefühl hat, er haut sie mit der Faust auf den Rücken. Und sie hat dann auch erst gemerkt, dass wo kommt denn das Blut her? Und dann hat sie erst gemerkt, dass sie selbst getroffen ist. Der war inzwischen wieder weggerannt und sie hat dann selbst den Rettungswagen noch gerufen und konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Und der berühmteste Fall ist ja die Sissi von Österreich, die Kaiserin Elisabeth, die ja am Genfer See an der Promenade entlang ging und dann auf eine Mole trat und den Dampfer nehmen wollte auf dem Genfer See. Sie kam übrigens aus dem Beau Rivage. Da wollen wir jetzt nicht dran rühren. Und das war 1898.
Ein bisschen früher, ja. Mhm.
Und da wurde sie von einem Anarchisten, der in ihr also den Inbegriff der zu bekämpfenden Monarchie sah, wurde sie angegriffen und mit einem Messerstich getötet. Aber sie hat es nicht gemerkt. Sie ist hingefallen, getaumelt und hat sich dann noch bei demjenigen bedankt, der sie aufgerichtet hat. Und dann betrat sie noch den Dampfer und am Dampfer legte ab und dann sagte sie, was ist denn los mit mir? Und fiel tot um, mit einem Herzstich. Also ihr ging es genauso wie Mel, sie ist ja noch durch die halbe U-Bahn gerannt und hat sich dann
die
noch...
Die beiden Jungs sind geflüchtet.
Die sind geflüchtet, genau. Die wurden weiterhin verfolgt von dieser wütenden Rotte und haben sich dann an Sicherheitsbeamte im U-Bahn-System gewendet und haben gesagt, wir werden verfolgt, wir wissen gar nicht warum, die haben ein Messer.
Ja,
die haben einfach
gestochen.
Ja. Dann merkte Mel auf einmal, mir ist nicht gut. Und dann fiel er hin und dann ist er wieder aufgerichtet worden und dann fiel er wieder hin und dann kam sein Zwillingsbruder und hat ihn dann vorgefunden im Sterbeprozess. Er hatte einen Stich, der durch die Lunge ging und das Herz getroffen hatte.
Sabine, du warst bei der Familie von Mel. Und ich möchte einmal 3 Absätze aus diesem Text vorlesen, die mir ungeheuer nachgegangen sind. Auch um einmal klingen zu lassen, wie du eine solche Begegnung beschreibst. Wer Mels Hinterbliebene dieser Tage besucht, wer sich an den düsteren Familientisch setzt, in das bekümmerte Antlitz der Mutter, die versteinerte Miene des Vaters und die ausweichenden Augen der 3 Brüder blickt, der begreift, welch großartiges Geschenk ein ganz normaler, langweiliger Alltag ist. Welch eine Gnade, wenn der elterliche Gram den schlechten Noten der Kinder gelten darf, wenn ein verpasster Karrieresprung, ein verregneter Urlaub oder ein Schaden am Fahrzeug den Gipfel alles Unglücks darstellt. In Mels Familie werden seit Mai dergleichen Widrigkeiten nicht einmal mehr registriert. Weihnachten ohne Mel war schlimm, aber letztlich nicht schlimmer als alle anderen Tage ohne Mel. Nachts geistert der Vater durch die Wohnung und der Mutter trommelt das Herz an die Rippen, wie nach einem Marathonlauf. Dann steht sie auf und Mel ist tot. Sie geht ins Bad, Mel ist tot. Sie kocht Kaffee, Mel ist tot. Er ist tot, wenn sie einkaufen geht, und bleibt tot, wenn sie sich im Büro über ihre Arbeit beugt. Am Morgen sehnt sie den Abend herbei und am Abend den Morgen. Wieder und wieder haben die Eltern das Video der Hochbahn abgespielt. Sie haben keine Ruhe gefunden. Sie mussten wissen, wie ihr Kind umkam. Hatte es Schmerzen? Hat es sich gequält? Hat es große Ängste ausstehen müssen? Wieder und wieder haben sie Mel beim Sterben beobachtet. Da geht er den Bahnsteig entlang wie ein lebender Toter. Nicht mehr zu retten, die Hand an der Einstichstelle, da fällt er, steht schwankend auf, blickt erstaunt, schüttelt den Kopf, als könne er nicht fassen, was man ihm angetan hat, kippt wieder um und bleibt jetzt liegen. Das Video endet und beginnt aufs Neue. Abermals fährt die U2 ein und ein wiederauferstandener Mel verlässt den Waggon gesund und munter, geht die Treppe hinauf zur S1, abermals seinem gewaltsamen Ende entgegen. Wieder und wieder. Du warst bei dieser Familie oft, hast du gesagt.
Ja. Und ich habe dieses Video ja auch gesehen. Es war ein Zusammenschnitt der U-Bahn-Überwachungskameras. Das Tötungsdelikt erfolgte so schnell, dass es niemand bemerkt hat. Es hat niemand gesehen.
Wir haben ja einen belebten S-Bahnsteig. Es war, wie du gesagt hast, ein schöner Abend, viel los in der Stadt.
Und auf einmal war jemand tot und niemand wusste so richtig, wie es passiert ist. Auch der Benny nicht, der den Mel begleitet hat, der hat es nicht gesehen. Es ging so schnell. Der Einstich war also über der 3 Zentimeter über der linken Brustwarze. Es ist vorne reingegangen. Und dadurch, dass der Mel dann noch weiterlaufen konnte, hat sich das eben dann auch nicht sofort manifestiert, dass hier ein massives Verbrechen passiert ist. Und dann hat man später, die Polizei hat dann Stunden, Tage lang die Bänder gesichtet, die da aufgezeichnet worden sind, aus 1000 verschiedenen Winkeln. Und dann haben sie das alles mosaikartig zusammengesetzt. Jetzt haben wir nur die Opferseite. Es gibt auch noch eine Täterseite, denn auch der wurde erkannt. Aber jetzt mal nur die Opferseite. Und dann wurde das zusammengeschnitten aus 1000 verschiedenen Kamerawinkeln, wie der Junge die U-Bahn verlässt, hochgeht zur S-Bahn, da sieht man noch und da lebt er noch und dann setzt er sich hin, man sieht es, dann kommt der andere vorbei und dann wird er erstochen. Das sieht alles die Kamera. Dieses kalte Auge war das Einzige, das alles gesehen hat. Und diesen Film hatten die Eltern und den haben sie sich immer wieder angesehen und ich mir auch. Und ich dachte mir, wie kann man das aushalten? Ja. Wie kann man das aushalten? Aber es war irgendwie, sie mussten es. Sie waren wie, nach sowas wird man nicht mehr heile.
Es gibt einige bemerkenswerte Sätze von Mels Mutter, auf die wir später noch kommen. Interessant fand ich zu lesen, die Eltern haben jeden Prozesstag besucht und die Hoffnung war eigentlich, sie treten einem Täter gegenüber und dann stellen sie erstaunt fest, da sitzt ein Kind.
Ja. Das war der Grund, weshalb die Mutter mit mir gesprochen hat. Die Mutter war es auch, die mit mir gesprochen hat. Der Vater hat fast gar nichts gesagt und die anderen Jungs. Der Zwillingsbruder hat auch mit mir gesprochen, der Kleine nicht und der ganz Große auch nicht. Aber die Mutter hat alles mit mir gesprochen und die Mutter hat mir auch von ihrem Leid erzählt. Und sie hat gesagt, dass sie nicht weiß, wo sie mit ihrem Hass hin soll, denn sie kommt da rein in diesen Hauptverhandlungssaal und da sitzt ein Kind, das schaut auf seine Schuhe. Soll ich den jetzt hassen? Sagt sie. Der ist so alt wie meine Kinder.
Ja.
Aber sie hat dann, der Grund, weshalb sie mit mir gesprochen hat, war nicht, damit ich mir den Film anschaue und auch nicht, damit ich sie bedauere, sondern sie wollte die Vorgeschichte dieses Jungen erzählt haben. Das war der Grund. Und weil da hat sie natürlich gewusst, wohin mit ihrem Hass. Auf all diese Leute, die diesen Jungen keine Anteilnahme und keinerlei Grenzen entgegengebracht haben. Der war ein vollkommen aus der Tüte geratenes Kind und niemand hat sich für ihn interessiert. Das war der Grund, weshalb sie mit mir sprach.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das ist kein Fall, in dem der Täter lange ermittelt werden muss. Es gibt die Videoaufzeichnung und auf denen fällt ein junger Mann sehr auf, der einen breiten Irokesenschnitt hat und einen roten Pullover trägt an diesem Abend.
Als wollte er erwischt werden. Es sah aus, also quasi, hier bin ich, Ja.
Und das ist Ismael. Und Ismael ist der Polizei gut bekannt.
Ja, deswegen war es auch nur eine Blickdiagnose. Die haben gesagt, ach der, den kennen wir ja schon, das ist ja der Ismael. Und man sieht auch, dass er gewusst hat, er muss gewusst haben, dass es nicht einfach, er hat dann später gesagt, er hat gedacht, er hat den nur am Arm erwischt,
ja,
weil der ja noch weggerannt ist. Aber er, als man im Video das ihn zeigt, wie er die Rolltreppe nach oben nimmt, sie haben dann oben, sie wollten an die Erdoberfläche, und da sieht man, dass ihm die Knie schwach werden und er sich hinsetzen muss. Der setzt sich mitten auf die Rolltreppe und fährt dann sozusagen mit dem Rücken nach oben, fährt er dann in die Nacht hinaus. Da sieht man es. Außerdem hat er sich im Anschluss, hat er die anderen eingeschworen,
ja,
dass sie auf keinen Fall irgendwas sagen, und er hat sich die Haare abrasiert. Also er hat gewusst, es ist irgendwas Fürchterliches passiert. Es hat er, jedenfalls hat er es für möglich gehalten und geahnt.
Er hat dieses kleine Messer ins Hafenbecken geworfen. Er hatte es vorher einem 12-jährigen Jungen abgenommen.
Ja, angeblich. Und so hat er es gesagt. Und er hat es ins Hafenbecken geworfen. Da hat man es aber nicht gefunden. Also die Polizei hat dann mehrere Taucher runtergeschickt. Die haben dann da alles umgegraben, das ganze Moor da. Aber sie haben es nicht gefunden. Aber sie haben die ähnlichen Messer besorgt und haben die alle fotografiert. Daher weiß ich, wie das Messer aussah.
Ich habe von dir ein seltsames Wort gelernt, das heißt Protect. Das wird aber nicht wie Schutz auf Englisch geschrieben, sondern Pro und dann T-E-K-T.
Ja, das war ein besonderes Interventionsprogramm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt in Hamburg, für Intensivtäter. Und zu diesen 100 meisten virulenten Intensivtäter gehörte Ismael. Deswegen hat man ihn auch gleich erkannt. Es gab nämlich auch Protect-Spezialkommissare, die sich mit diesen Intensivtätern beschäftigt haben. Und für die war das, die kannten alle Jungs. Die haben die da eine nach dem anderen im Video gesehen und haben gesagt, ja, das ist der, das ist der, das ist der. Und sind dann auch gleich dort aufgetaucht, mhm, und haben die mitgenommen.
Im Januar 2010 ist Ismael auf diese Protect-Liste gekommen, ja, also 5 Monate vor der Tat.
5 Monate vor der Tat.
Quasi. Wir müssen uns diesem Ismael ein bisschen mehr nähern. Mhm. Ich habe hier ein Stichwort stehen, das heißt einfach Chronik der Wut. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Aber zunächst mal, Ismael ist ja so ein alttestamentarischer Name. Wir haben den gewählt, das haben wir gerade gesagt, aber wir haben einen Namen gewählt, der sehr ähnlich ist. Auch der echte Name ist sehr alttestamentarisch. Seine beiden Brüder haben ähnliche Namen, auch die, ja, findet man im Alten Testament. Wie kommt es dazu?
Das ist verrückt. Also der Ismael ist der Sohn eines afghanischen Einwanderers, der in den 80er Jahren aus Afghanistan eingewandert ist. Sein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich alt. Seine Mutter war auch nicht mehr jung. Also die waren schon in den 50ern beziehungsweise 60ern. Mhm. Und der Vater war Moslem, also aus Afghanistan. Seine Mutter war Katholikin aus Serbien. Aha. Die haben sich in Hamburg kennengelernt und haben dann 3 Jungs bekommen. Und haben, ich denke mal, als Kompromiss, also der Islam und das Christentum entstammen ja beide dem Judentum. Und diese 3 Weltreligionen haben ja eine gemeinsame Wurzel, das ist das Alte Testament. Und ich denke, dass die Eltern ihren 3 Söhnen deswegen Namen gegeben haben aus von großen Gestalten des Alten Testaments, weil sie damit einen Kompromiss finden wollten zwischen ihren Religionen. Aber sie haben den Kindern keine religiöse Erziehung mitgegeben. Sie haben auch ohnehin wenig Erziehung mitgegeben. Ich glaube auch, dass das daran liegt, dass sie sehr schwach waren.
Der Vater ist ein Auslieferungsfahrer, viel unterwegs.
Ja, der Vater war ein Lieferant. Der hat von morgens 8 bis abends 8 gearbeitet. Der war quasi nicht da. Und die Mutter war schwerbehindert und hatte mehrere Schlaganfälle bereits erlitten, hatte ein Alkoholproblem überwunden gehabt. Also es war, in der Familie waren viele Schräglagen eingetreten inzwischen.
Bei Ismael merkt man ganz früh schon, dass der Junge, du hast vorhin gesagt, aus der Tüte, aus dem Ruder läuft. Er ist 10. Und da schlägt er ein Kind auf dem Fußballplatz, mhm, so aus heiterem Himmel im Prinzip, fängt dann Streit an und schlägt so zu, dass der Rettungswagen geholt werden muss.
Der schlägt ihm auf den Kehlkopf. Der Junge muss ins Krankenhaus. Er hat einen Hieb gegen den Kehlkopf bekommen beim Fußballspiel, weil sich Ismael bedroht oder was auch immer gefühlt hat oder provoziert. Und damit, da war er 10 Jahre alt. Das war die erste erhebliche Straftat, die man aber dann nicht ahnden konnte, weil er ja noch nicht strafmündig war.
Ja.
Die ganze Familie lebte damals, das kann ich ja sagen, weil sie jetzt längst woanders lebt, in der Markusstraße hinter dem Großneumarkt. Also wenn du vom Springer Verlag die Wechsstraße hochgehst, da ist ja dieser Platz und dahinter ist die Markusstraße und da lebten die, diese Familie.
Das Viertel wird noch eine Rolle spielen. Aber jetzt kommt erstmal die Polizei nach Hause und führt, das habe ich auch von dir gelernt, eine neue Vokabel, ein normverdeutlichendes Gespräch.
Ja.
Was ist das?
Das war das erste von vielen, vielen normverdeutlichenden Gesprächen, die nicht nur der Ismael, sondern auch seine beiden Brüder erlebt haben, bis die Polizei irgendwann gesagt hat, also dem haben wir die Normen bereits verdeutlicht. Wir denken, dass wir jetzt dann kein Gespräch mehr führen müssen mit dem Ismael. Wenn er es jetzt noch nicht begriffen hat, dann wird er es auch nicht mehr begreifen.
Also was sagen die da? Die sagen, das gehört sich nicht, das tut man nicht, das ahnden wir, das akzeptieren wir nicht oder was passiert da?
Ja, sie sagen es. Sie sagen, dass der Staat das nicht hinnimmt, dass sie Grenzen setzen. Ich war noch nie bei einem normverdeutlichenden
Gespräch. Du hattest noch keins?
Nö, ich hatte keins. Und ich wäre wahrscheinlich davon auch beeindruckter gewesen, als es Ismael war. Der Witz war, dass man ihm gesagt hat, oder ihm und seinen beiden Brüdern, der Große war ja auch schon straffällig geworden, den drei Jungs hat man dann gesagt, ja, also der Staat nimmt das nicht hin, das wird noch übel enden und so weiter. Aber diesen ganzen hohlen Worten hat man keine Taten folgen lassen. Er hat nie irgendeine Normverdeutlichung, die über ein Gespräch hinausgegangen wäre, erfahren.
Hat man da nicht, schaltet die Polizei da nicht das Jugendamt ein oder so? Oder
das Jugendamt, das Jugendamt kannte diese Familie. Da gab es mehrere Beamte und Sozialarbeiter und so weiter, die an dieser Familie dran waren. Diese Akten habe ich aber nicht bekommen und die wurden auch in der im Strafprozess nicht zu Rate gezogen, was ich sehr bedauerlich finde, weil man letztlich die Herkunft dieser ganzen Sache nicht geklärt hat. Vielleicht sollten wir erstmal die Tatenliste durchgehen und dann werde ich mal vorlesen, was der Jugendgerichtshelfer über diese Familie gesagt hat.
Ja. März 2009, Ismael ist inzwischen 15, bricht er bei einer Auseinandersetzung einem Erzieher den Unterkiefer.
Ja.
Die Situation ist, der Erzieher ist auf dem Schulhof, führt irgendein klärendes Gespräch mit zwei Raufbolden.
Es ist so, dass sich da, es war ein bisschen mehr als zwei Raufbolde. Es war eine Schule auf St. Pauli, in der auch Ismael war, allerdings als größerer Junge, also der war schon fast fertig. Und da gerieten Viertklässler aneinander. Es war eine Gesamtschule, da gerieten zwei Gruppen von Viertklässlern, also so Kinder. Kleine Kinder gerieten da aneinander und da kam ein junger Auszubildender, kam dahin ein Erzieher ins P. Er kam da hinzu und versuchte sich da dazwischen zu werfen, um diese Raufbolde zu trennen. Auf dem Platz war auch seine Freundin, die ebenfalls Erzieherin ins P war und als Zeugin, das ist noch wichtig, diese ganze Sache beobachtet hat. Also er warf sich zwischen diese rauflustigen Kinder und da kam vorbei der Ismael, so wie später er auch vorbei kam. Er kam vorbei und meinte, sich jetzt hier verwirklichen zu müssen in dieser Situation und trat sehr nahe an den Erzieher heran und sagte, was machst du hier? Und der Erzieher sagte, hallo, bleib mir vom Leibe. Und dann holte er aus und setzte ihm einen Schlag an den Unterkiefer, der ihm diesen brach. Er fiel um. Und stand wieder auf und es schoss ihm das Blut aus dem Mund. So hat er es mir später erzählt. Ich habe ihn dann aufgesucht und habe ihn befragt zu diesem damals lange zurückliegenden Situation. Na, so lange war es gar nicht, es war erst ein Jahr her, stimmt. Und habe ich ihn befragt und er erzählte mir, dass er gar nicht erst begriffen hätte, was ihm passiert ist. Ihm schoss das Blut aus dem Mund und er ging dann in die Toilette und dann sah er, dass die Zähne wirr im Mund stehen. Die standen nicht mehr in einer Reihe, sondern ganz durcheinander. Und dann hat er sich gedacht, hier stimmt was nicht. Und ist dann in die Klinik gefahren mit seiner Freundin. Ja. Und dort hat man ihn dann operiert. Die haben ihn gleich da behalten. Und dann hat er Platten in den Mund gekriegt und musste da ein Dreivierteljahr mit diesen Platten im Kiefer rumlaufen. Und diese Platten, die lagen da auch noch in seinem Regal, als ich mit ihm sprach. Die hat er sich aufgehoben.
Ja, er schildert diese Bedrohung sehr plastisch, ne? Wie Ismael sich vor ihm aufbaut und quasi Stirn an Stirn.
Stirn an Stirn. Es waren noch 2 Zentimeter dazwischen. So baute der sich vor ihm auf, um sich da dicke zu tun. Also einen anderen Grund kann man nicht erkennen. Später sagte der Ismael, er habe das Gefühl gehabt, er habe sich einmischen müssen. Also so eine richtige Begründung hatte er nicht.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diesen Fall, diesen Zwischenfall, diesen Vorfall erzählen wir so ausführlich, weil jetzt kommt etwas, von dem ich glaube, nachdem ich das jetzt bei dir so intensiv nachgelesen habe, dass es ein entscheidender Moment ist, nämlich ein Prozess.
Ja, es kam ein Prozess vor dem Amtsgericht in Hamburg, ein Jugendstrafprozess, und da wurde diese Sache verhandelt.
Und auch das ist natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt. Ismael hat einen Verteidiger, einen sehr bekannten Hamburger Rechtsanwalt, dessen Namen wir hier nicht nennen. Und jetzt passiert Erstaunliches, muss man sagen. Also als ich das gelesen habe, bin ich...
Ja, das wurde ja mitprotokolliert. Ja. Also das ist ja, ausnahmsweise wurde es protokolliert, weil im Amtsgericht wird manchmal mitgeschrieben, was da passiert, und dieses Protokoll erzählt die Geschichte, aber mir haben sie auch diese beiden jungen Leute erzählt, die jetzt inzwischen Erzieher waren und die dann dort als Opfer bzw. als Zeugen aussagen sollten in diesem Prozess.
Und die werden jetzt von Ismaels Verteidiger gründlich auseinandergenommen.
Ja, sie werden unglaublich angeschrien und sie werden beschuldigt zu lügen und sie werden beschuldigt, die Unwahrheit zu sagen, nacheinander. Sie sind nicht gemeinsam aufgetreten. Es
werden Ordnungsgelder angedroht.
Ordnungsgeld wird ihnen angedroht. Und es wird ein Hexenkessel. Also die haben mir erzählt, wir hatten den Eindruck, wir sind jetzt hier die Angeklagten. Der hatte immer noch gerade hier noch seine Narben und dann wird er da angeschrien, weshalb er sich hier so aufführt. Also es muss ein fürchterlicher Prozess gewesen sein. So fürchterlich, dass der Richter, der Amtsrichter, dann am Schluss mit ihnen hinausgegangen ist, mit den Zeugen, und sich bei ihnen entschuldigt hat für das Verhalten dieses Verteidigers. Und die Frau hat mir gesagt, sie hat dann noch einen Blick hineingeworfen in diese Amtsstube da und hat gesehen, wie Ismael ein zufriedenes Lächeln aufsetzt. Und sie hat sich gedacht, war das jetzt eine Erziehungsmaßnahme? War das jetzt der Sinn der Veranstaltung? Wir sind zur Sau gemacht worden und er kriegt 3 Stunden Blumen gießen oder was. Also er hat dann Arbeiten im Park bekommen.
Er ist zu 5 Arbeitsleistungen.
Ja, genau. Der eine hat einen gebrochenen Kiefer und der Junge hat dann irgendwie im Park Blumen gießen müssen.
2-mal Gartenarbeit, 3-mal Holzwerkstatt. Genau. Habe ich notiert. Genau. Dieser Verteidiger, von dem schilderst du eine Szene, von der ich gar nicht weiß, ob du sie erlebt hast. Der pocht sozusagen auf das Jugendstrafrecht und sagt, von Erziehung steht ja kein Wort drin.
Ja, man muss ja vielleicht ein bisschen was zum Jugendstrafrecht sagen. Das Jugendstrafrecht ist ja kein richtiges Strafrecht, sondern also es will nicht Vergeltung. Es will auch keinen Schuldausgleich, das, was das Erwachsenenstrafrecht will. Mhm. Sondern es hat sehr viele Maßnahmen zur Verfügung, mit denen der Jugendliche erzogen werden soll und eigentlich für die Gesellschaft zurückgewonnen werden soll. Das ist der Sinn des Jugendstrafrechts.
Deswegen auch Ausschuss der Öffentlichkeit und so, darüber
nicht machen. Ja, man will ihn zurückgewinnen. Man weiß, man hat jemanden, der nicht fertig ist, der noch in der Regel ja auch noch ein bisschen zurück ist hinter seinem normalen Alter, hinter seinem kalendarischen. Und man möchte ihm die Möglichkeit geben, zurückzufinden in die Gesellschaft. Es ist eine Erziehungsmaßnahme. Sie ist nicht im Sinne einer echten Konfrontation mit Strafe. Der Staat tritt nicht als Strafender dem Jugendlichen entgegen, sondern er möchte ihm eine Handreichung geben. Und deswegen gibt es eben auch viele verschiedene Maßnahmen, also Täter-Opfer-Ausgleich und Therapie und eben so gemeinnützige Arbeit, in diesem Falle eben die Arbeit im Park oder sonst was. Also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, und ein Verteidiger der Erziehungsgedanke schwebt eigentlich über allem. Ja. Eigentlich müsste sich der Staatsanwalt, das Gericht und der Verteidiger einig sein darin, was für diesen Jungen das Beste ist. Der Verteidiger hat es ja auch nicht mit der normalen, harten Strafjustiz zu tun. Wir haben ja in diesem Podcast häufig über Verteidiger gesprochen, die ihren Job nicht machen, ja, sondern dastehen und sagen, ja, da ist nichts zu machen. Diese Art Verteidiger, die hatten wir ja. Und was die an Üblem angerichtet hat, das weiß das Publikum, wenn es unseren Podcast regelmäßig hört. Also ich bin ein großer Freund der Verteidigung. Die Verteidigung ist ganz wichtig, denn sie ist die einzige Gegenwehr, die der Angeklagte hat. Der Staat hat die gesamte Fülle der Macht. Er hat die Polizei, er hat die Staatsanwaltschaft, er kann durchsuchen, er kann abhören, er kann alles. Der Verteidiger kann nichts. Er hat nur das Strafgesetzbuch und er kennt die Rechte des Angeklagten und er sorgt dafür, dass der Angeklagte diese Rechte bekommt. Ja. Es ist auch, deswegen sind wehrhafte Verteidiger unglaublich wichtig in einem Strafprozess.
Aber diesen hier hattest du dir weniger wehrhaft.
Hier haben wir aber ein Jugendstrafverfahren. Und hier gelten eigentlich andere Regeln. Hier gelten eigentlich die Regeln, dass der Verteidiger soll ja das machen, was für den Mandanten am besten ist. Und das ist eben nicht immer rumschreien und alle in Grund und Boden prozessieren, sondern manchmal muss sich der Verteidiger im Einzelfall dafür entscheiden, dass er mit den anderen an einem Strang zieht und dass man sich zusammentut und sich überlegt, was ist für diesen Jungen das Beste. Und das geschah nicht, sondern der Junge wurde in seiner abwegigen Art, in seiner Aversion gegen den Staat bestärkt. Ja. Bestärkt, und zwar von einem Mann, den er durch und durch bewundert hat. Und der hat ihm gesagt, so wie du bist, ist es richtig. Und das war die Katastrophe in dieser Hauptverhandlung. Ich habe den Verteidiger dann aufgesucht und habe eben gesagt, ja, was ist denn mit dem Erziehungsgedanken? Und dann hat er gesagt, der Erziehungsgedanke gilt für alle anderen. Aber hier, und hat auf den Kommentar zum Jugendgerichtsgesetz geklopft, hierin steht nichts, dass der Erziehungsgedanke für den Verteidiger gilt. Und das fand ich zynisch. Zumal, wenn man das in der Retrospektive sieht und sieht, was draus geworden ist dann.
Als dieser Prozess läuft, der mit 5 Arbeitsleistungen als Strafe endet, läuft schon eine weitere Ermittlung, denn kurz zuvor hat Ismael mit 5 Freunden 3 Männer aus Buchholz überfallen. Ja. Die waren auf dem Jahrmarkt gewesen hier in Hamburg, auf dem Dom wahrscheinlich.
Ja, es war gegenüber von Blanden und Blumen.
Und saßen auf einer Bank.
Wieder auf einer Bank. Ja. Und dann kam er wieder mit so einer Gruppe, die ihn angebetet hat. Und hat gesagt, Zigaretten her, Geld her. Und irgendwann haben die natürlich gesagt, nö. Und dann gab es eine Riesenschlägerei und die wurde auch von mehreren Zeugen beobachtet. Und zwischen dem Kieferbruch und der Verhandlung des Kieferbruchs war also bereits diese Tat und noch weitere Taten, auf die wir gleich noch kommen, geschehen. Und das war eine Kumulation, also innerhalb eines halben Jahres hat der Junge quasi jeden Monat irgendjemanden zusammengeschlagen und krankenhausreif geprügelt und hat keinerlei Konsequenzen dafür zu spüren bekommen.
Am 30. September 2009 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung. Es wird aber dauern, bis überhaupt etwas passiert. Und als Mel ermordet wird, der Fall, über den wir heute reden, gibt es noch nicht mal einen Termin für eine Hauptverhandlung.
Ja, weil eben so viele beteiligt waren. Also es gab viele Gründe, warum diese Sachen nicht terminiert wurden. Es gab eine Amtsrichterin, die war erst 30, die hat sich an diesen Fall nicht rangetraut. Und dann gab es ja so viele Angeklagte und so viele Verteidiger und gegen die hätte sie dann antreten müssen. Ich meine, wer gibt einer 30-Jährigen so einen Fall? Und dann wurde der Ismael Protect-Täter, also Intensivtäter, und das hat aber die Staatsanwaltschaft nicht ans Amtsgericht weitergemeldet, so wurde das nicht beschleunigt bearbeitet. Es gab einen riesen Papierstau und die Justiz kam nicht hinterher und dann versandete das alles irgendwie bis zu diesem Tötungsdelikt. Und dann wurden sie natürlich auf einmal alle munter.
Ich mache die Chronik jetzt ein bisschen kürzer, es geht nämlich weiter, du hast völlig recht. 14. Oktober 2009, Ismael und sein Bruder verprügeln einen Supermarktleiter, weil der ihnen gesagt hat, Finger weg von den Brötchen.
Es waren zwei Männer. Das war auch ein interessanter Fall. Da sind sie nämlich auch, das war da oben am Großneumarkt, da ist er mit Kumpels in diesen Supermarkt rein und dann haben sie mit ihren Pfoten in diesen Brötchen rumgewühlt. Das hat der Supermarktleiter gesehen und hat gesagt, hey, Pfoten raus hier, die Brote möchte noch jemand kaufen. Und dann wurden die also massiv und haben gesagt, unverschämt und was geht dich das an, halt dich raus, Opa und so weiter. Und dann haben sie was anderes gekauft und als sie an der Kasse ankamen, saß der hinter der Kasse und hat gesagt, euch verkaufe ich nichts, ihr habt ab jetzt Ladenverbot.
Hausverbot.
Ich möchte, dass ihr rausgeht und lasst euch hier nicht mehr sehen. Und dann sind sie rausgegangen und am Abend hat er seinen Supermarkt abgeschlossen. Es war übrigens ein türkischstämmiger Supermarktleiter mit seinem Stellvertreter, der auch türkischstämmig war. Und die beiden, da wartete der Ismail mit seiner Gang und mit einem Schäferhund. Und dann wurden die beiden krankenhausreif geschlagen von denen. Und Ismail, die Brille wurde zertreten, die Nase zertrümmert, also das übliche Programm. Und dann sind die beiden Männer, mussten dann in die Klinik. Und der Ismail ist ohne Mühe und ohne Eile nach Hause geschlendert. Das hat man von oben gesehen, da hat nämlich jemand die Polizei gerufen. Natürlich ohne Namensnennung, weil man sowieso schon Angst hatte vor dieser Familie.
Ja.
Und als die Polizei kam, war er schon längst zu Hause und guckte sich von oben vom Fenster das Geschehen an. Und dann kam die Polizei, hat ihn befragt, hat ihn mitgenommen auf die Wache und dann hat er gesagt, hat man ihn gefragt, warum hast du dich denn da entfernt? Und dann hat er gesagt, ich hatte keinen Bock auf das Gelaber.
Von 2004 bis 2010 begeht Ismail 20 Straftaten, davon 8 Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen.
Das ist jetzt Polizeistatistik, das ist nicht alles angeklagt worden, sondern es ist... Das waren eben
also 20 aktenkundige Straftaten, ja, müssen wir ja sagen. Mhm. Und die einzige Strafe, die er je erlebt, sind die 5 Arbeitsleistungen, ja, zunächst mal.
Ja, im Park.
Und es gibt so Situationen, die beschreibst du, da wird Ismail, der ja 16 ist, nachts St. Pauli auf dem Kiez aufgegriffen, von der Polizei nach Hause gefahren.
Von der Polizei
und er sitzt im Polizeiwagen und rühmt sich seiner Taten.
Ja, er sitzt im Wagen, es wird ein Protokoll darüber angefertigt, dass man ihn nachts um 2 in der Nähe der Davidswache irgendwo auf der Reeperbahn aufgegriffen hat und dass man versucht hat, seine Eltern zu erreichen, dass man aber niemanden erreicht hat und dann hat man ihn nach Hause gefahren und da saß er hinten drin und hat gesagt, naja, also hat man ihm gesagt, kümmern sich denn deine Eltern nicht? Und dann hat er gesagt, nö, denen ist das wurscht. Und dann hat man gesagt, ja, aber wenn du dich hier so rumtreibst, das ist aber nicht gut für dich. Und dann hat er gesagt, das geht sie gar nichts an. Und ich mache hier, was ich will. Und überhaupt, wenn mir einer blöd kommt, dann mache ich das, erledige ich das selber. Ich brauche die Polizei nicht. Und dann sagten die Beamten, ja, aber das führt aber ins Gefängnis. Und dann hat er gesagt, ja, Freunde, meint ihr? Ich habe davon nichts gemerkt. Und er hat auch später, das lese ich vielleicht mal vor,
ja,
als er dann festgenommen wurde wegen des Tötungsdelikts, da hat man ihn natürlich trotz seiner abrasierten Haare und so weiter erkannt. Man hat auch noch das rote T-Shirt gefunden, das gewaschen worden war. Da hat er 2 interessante Sachen gesagt. Hopsa. Einmal hat er gesagt, und da hat man dann schon gemerkt, dass ihm das an die Nieren gegangen ist. In der polizeilichen Befragung wurde er gefragt, wäre es denn nicht möglich gewesen, das Messer einfach wieder einzustecken? Und dann sagt er, doch, hätte ich machen können. Ich hätte auch weggehen können. Das weiß ich. Wenn ich jetzt einfach weitergegangen wäre, wäre nichts passiert. Ich hätte auch das Messer wieder sofort wegpacken können. Aber weil ich dumm war in dem Augenblick, habe ich doch zugestochen. Fragt der Beamte, kannst du mir sagen, warum? In dem Moment hatte ich einfach eine Wut in mir. Ich wollte einen von den beiden verletzen. Ich habe ja gesehen, dass die beiden zusammengehören. Und dann kam das so, auf mich wirkte es, als ob der auch gegen mich wäre. Wo der da noch stand, er hat mich aber nicht angegriffen oder geschlagen. Ich bin einfach auf ihn zugelaufen und habe ihn mit dem Messer getroffen. Hätte nicht sein müssen, sagt der Beamte. Gar nicht, sagt Ismail, alles meine Schuld. Wie denkst du jetzt darüber? Fragt der Beamte. Scheiße war das, große Scheiße. Und ich würde alles dafür tun, wenn man das wieder rückgängig machen könnte. Und das habe ich bei jungen Leuten immer wieder erlebt, dass die, wenn die vor Gericht stehen, genau diese Worte sagen. Ich gebe alles dafür, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte. Aber, sagen sie dann, aber es waren doch nur eine Sekunde. Ich habe doch nur eine einzige Sekunde lang was Falsches gemacht. Und jetzt muss ich dafür ins Gefängnis, für so viele Jahre. Das seht ihr das nicht, sagen die dann zum Gericht. Und sie sehen natürlich nicht, dass diese eine Sekunde die Quintessenz ihres Lebens ist und dass ihr Leben auf diese eine Sekunde zugelaufen ist. Und das kann man an dem Fall Ismael eben sehen, dass die eine Sekunde eben nicht eine Sekunde war, sondern das Ende eines Lebens oder der bisherige Endpunkt, eine Kumulation eines Lebens.
Ismael und seine Brüder terrorisieren die Nachbarschaft. Auf meiner Liste der Wut steht noch die Bedrohung einer Nachbarin, weil die ihren Sohn nicht runterschicken will, damit er mit Ismael auf die Piste geht. Die wird massiv bedroht und
beschimpft. Ja, er steht unten und schreit, der Dingsbums soll runterkommen. Der will aber nicht, der fürchtet sich. Und seine Mama macht das Fenster auf und schreit, nö, der kommt nicht. Und daraufhin brüllen die und schreien und schmeißen Steine. Und dann geht sie runter und da traut er sich aber nicht zuschlagen. Bei der Mama kriegt er Angst, der Ismael, schimpft aber und setzt sie herab und macht also fürchterliche Sprüche. Und er sagt, pass mal auf, ob dein Sohn in nächster Zeit heil nach Hause kommt. Und da kriegt sie dann auch Angst und zeigt ihn an.
Es gibt eine kleine Konsequenz daraus, dass Ismael jetzt in dieser Protect-Liste steht, nämlich es gibt eine erste Fallkonferenz.
Ja.
Am 29. März 2010, also ungefähr sechs, sieben Wochen vor dem Tötungsdelikt, treffen sich ein Dutzend Sachbearbeiter aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendhilfe.
12 Personen.
Ja.
Aus der Schule, Staatsanwaltschaft, alle sind da.
Und jetzt wird gesammelt, was liegt vor.
Ja, und die sitzen dann herum, und also um Tisch herum, und überlegen sich, wie ist mit diesem Ismael jetzt zu verfahren. Und es wurde dann auch protokolliert, es kommt nichts. Wir sitzen da und sagen, naja, ein Antiaggressionstraining wäre ganz gut.
Gute Idee. Mhm.
Das macht er dann auch. Er geht zum Antiaggressionstraining, ja, geht jede Woche 2 Stunden, und während mitten im Antiaggressionstraining tötet er Mel.
Die Familie wird schließlich aus der Wohnung geworfen, und einer der Sicherheitsbeamten, ich glaube, die Nachbarschaft hat sogar
der Sicherheitsbeamte, den gab es eigentlich nur wegen dieser Familie. So hat er es mir erzählt. Ich habe ihn dann auch aufgesucht und habe ihn befragt. Und er hat mir erzählt, dass er eben, nachdem der Junge festgenommen worden war und in Untersuchungshaft gesteckt worden war, hat die Familie dann eben, wurden die Brüder noch virulenter und auch der Vater. Und inzwischen fing die Nachbarschaft an, sich dermaßen vor denen zu fürchten, dass also ständig Polizeieinsätze waren, bei denen aber niemand gesagt hat, wer er ist. Also es waren ständig anonyme Anrufe ohne Kennung, und dann hat man angerufen und hat gesagt, da im Keller brützelt was, und da traue ich mich nicht runter an die Waschmaschinen, da sind Leute, die lassen mich nicht vorbei und bedrohen mich, und überall werden die Türklinken abgerissen und die Klingeln rausgerissen und die Teppiche angezündet. Und dann hat die Verwaltungsgesellschaft irgendwann mal Wachleute engagiert, die also diese ständigen Polizeieinsätze überflüssig machen sollten. Und mit diesem Wachmann habe ich gesprochen. Und der bekam also gleich als allererstes, kam ein Stuhl geflogen, als er unten ums Haus ging. Er hat natürlich nicht gesehen, wer den Stuhl geworfen hat, aber er war sich ziemlich sicher, dass es aus dieser Familie kam. Das ist aber nicht beweisbar. Was aber beweisbar ist, ist, dass einen Tag später oder zwei der Vater mit einer Pistole auf dem Balkon erschien und auf ihn gezielt hat. Und er hat eine Todesangst bekommen und ist hinter die nächste Litfaßsäule geflüchtet. Und der Vater hat sich oben schief gelacht. Als die Polizei kam, haben sie ihm eine Schreckschusspistole abgenommen. Das war natürlich von Ferne nicht zu erkennen, dass das keine echte Waffe war. Aber inzwischen hatte ja schon einer sozusagen dran glauben müssen, durch das Wirken dieser Familie. Und da hat sich der Wachmann gedacht, besser mal die Flucht ergreifen.
Ja. Irgendwann wird die Familie aus der Wohnung geworfen.
Daraufhin wird sie zwangsgeräumt.
Und dieser Wachmann hat die Gelegenheit, die Wohnung zu sehen.
Ja, er hat sie auch nicht nur gesehen, er hat sie fotografiert und die Fotos habe ich gesehen.
Und was man sieht, ist nicht dieser biblische Namenhimmel, sondern ist die Hölle, oder?
Nein, es ist die Hölle. Es war, diese Wohnung sah aus wie aus Syrien, wie aus Homs. So, als ob es da Bomben, als ob es da Explosionen gegeben hätte. Und es war keine Türe mehr in der Angel, es war alles rausgerissen, die Fenster waren zerkratzt oder eingeschlagen. Es war auch eine ganz kleine Wohnung, es waren nur 2,5 Zimmer. Und da lebte also diese Familie mit 3 halbwüchsigen Söhnen oder fast erwachsenen Söhnen und einem Hund. Und es war also alles, die ganzen Zargen waren mit Messern bearbeitet worden, die Schlösser waren rausgerissen. Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet.
2,5 Zimmer Hölle.
Und er hat gesagt, es ist kein Wunder, dass diese Jungs ständig auf der Straße waren. Wer soll das aushalten hier? Das hält keiner aus.
Du hast noch ein Zitat von Ismael, glaube ich, mitgebracht. Und zwar beklagt er sich dann fast am Ende selbst, wie wenig er...
Ich habe 2 Zitate noch mitgebracht. Einmal vom Jugendgerichtshelfer, der einen Kontakt zu dieser Familie hatte, weil ja ein Jugendgerichtshelfer ist ein Sozialarbeiter, der vom Gericht bestellt wird und der Einblick in die Familie gewähren soll, damit man nicht nur auf die Angaben der Betroffenen angewiesen ist und der Familienmitglieder. Und dieser Jugendgerichtshelfer, der schreibt Folgendes in seiner Stellungnahme an das Gericht. Einblicke in die Familiensituation, die über die Rechtfertigung der besonderen Umstände der Erziehung der 3 Söhne hinausgingen, Klammer auf, Krankheit der Mutter, berufsbedingte, dauernde Abwesenheit des Vaters und so weiter, wurden auch nach längerer Bekanntschaft mit mir kaum gewährt. Also die Familie hat ihm keinen Einblick gewährt. Fragen zu Problemen bei der Erziehung seiner Kinder liefen auf unverfängliche Statements sowohl des Vaters als auch der Söhne hinaus. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sich die männlichen Mitglieder der Familie gegenseitig schützen und decken, während die hilflose Mutter im Hintergrund blieb und ihre Rolle in diesen Gesprächen niemals thematisiert werden konnte. Die entstandene Wagenburg-Mentalität der Familie scheint mir ein Schutzpanzer der Gemeinschaft zu sein, den keiner der Jungen verlassen durfte, ohne in ernsthafte Loyalitätskonflikte zu kommen. Hierarchieverpflichtungen und der Zwang zum Funktionieren im Verband setzten jedes Mitglied unter einen Druck, der den Familienzusammenhalt gewährleistete und der bei Überlastung möglichst nach außen abzuleiten sei. Das nach außen dargestellte harmonische Familienverhältnis halte ich für eine Fassade, die tiefergehende Konflikte verdeckt. Der durch familieninterne Konflikthemmung entstandene systeminterne Druck ist meines Erachtens auch eine plausible Erklärung für die große Impulsivität, mit der die angeklagten Körperverletzungsdelikte der aller 3 Brüder aufgefallen sind. Eine vom Familienbetreuer angedachte Unterbringung des verhaltens auffälligen Ismael in öffentlicher Erziehung außerhalb Hamburgs hielt ich einstimmig mit dem Familienbetreuer der Familie bereits vor dem zu verhandelnden Tötungsdelikt für sinnvoll, da sich inzwischen auch im sozialen Umfeld von Ismael, Nachbarschaft, Schule, Polizei, zunehmend eine Erwartungshaltung entwickelt hatte, die ihn beinahe verpflichtete, seiner Rolle als schrecklicher Gewalttäter zu entsprechen. Das hat der Jugendgerichtshelfer notiert und er hat auch gesehen, was für einem Druck dieses Kind ist. Ja, das eben ständig irgendwelchen Rollen entsprechen muss. Der Vater hat, und da war er eben ganz einer Meinung, mit dem übrigens ja auch von den Eltern bestellten Verteidiger. Diesen Verteidiger hat sich ja Ismael nicht selber ausgesucht, sondern das war ja sein Vater, der diesen Verteidiger ausgesucht hat, weil der offenbar die gleiche Einstellung zur Strafjustiz hatte wie er selbst. Und der Vater hatte den Eindruck, er muss sich vor diesem Staat schützen. Es ist ein Staat, der ihm reinredet, der ihn unter Druck setzt, der um sein täglich Brot kämpft und diese schwerkranke Frau zu Hause hat, der noch zusätzlich Ärger macht. Und es ist ja bei Leuten, die aus schwachen sozialen Schichten kommen, häufig so, dass sie den Staat nicht als Wohltäter empfinden, sondern als Nervensäge und als etwas, was man möglichst, wogegen man sich möglichst wehrt. Und das war das Problem dieser Familie. Dass man sich gegen alles gewehrt hat, bis man irgendwann alleine war auf einer Insel und alle waren Feinde. Und dieses Lebensbild hat der kleine Ismael mitgenommen und hat es dann eben auch, als er an der Bank vorbeigegangen ist, wo die beiden Jungs saßen und lachten, sofort in die Tat umgemünzt. Aus diesem Leben kam er.
Ismael schreibt einen Brief an Mels Eltern. Ich wollte ihnen ihren geliebten Sohn nie wegnehmen. Aber Mels Eltern glauben ihm natürlich nicht. Mels Eltern sagen, wer ein Messer mitnimmt, wenn er nach draußen geht, will das Messer auch ziehen.
Ja, Messer machen Mörder. Das kriegt man auch beigebracht, wenn man in solche Fortbildungen geht, wie man dann Bürgercourage und so, wie verhalte ich mich in der U-Bahn, wenn da einer um sich schlägt oder so, was mache ich dann? Ich habe sowas mal mitgemacht für die Zeit und da hat ein alter Kriminalbeamter in Berlin, der machte diese Kurse, wie verhalte ich mich in der U-Bahn, wenn einer eine Frau belästigt, wenn einer rumschreit, wenn einer gewalttätig wird, was mache ich dann? Und diese, ja, am besten erstmal alle für sich gewinnen und sagen, wir müssen also sich an andere Menschen wenden und sagen, wir müssen jetzt was dagegen machen, helfen Sie mir. Und am besten, man wendet sich an eine Frau, weil die Männer sagen, aber die Frauen machen mit. Wenden Sie sich an eine Frau. Das war das, was der allen eingetrichtert hat. Und dann macht man eine Stimmenwand, lass das, aufhören. So, wenn man mehrere hat, dann hört er in der Regel auf. Und wenn er nicht aufhört, ziehen Sie die Notbremse. Haben Sie keine Sorge, ziehen Sie einfach die Notbremse, dafür ist sie da.
Okay.
Gut.
Das mit den Frauen geht mir noch nach, muss
ja.
ich sagen.
Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Messer machen Mörder, hast du gesagt.
Messer machen Mörder. Und das sagte der. Das ist die übliche Reaktion. Jemand holt ein Messer aus der Hosentasche und fängt an, damit rumzuspielen, in der U-Bahn oder in der S-Bahn. Und dann heißt es, ach ja, der hat ja noch nichts gemacht, der hat ja das Messer nur in der Hand. Aber sagt er, das ist der Anfang einer Straftat. Wer ein Messer dabei hat, hat es nicht umsonst dabei. Der hat einen Grund. Und diesen Grund muss man aus der Welt schaffen. Und deswegen sofort dagegen vorgehen.
Ismael selbst. Ich versuche dir die ganze Zeit dieses Zitat zu entlocken. Merkst du das eigentlich? Ismael selbst.
Ja. Ich weiß.
Es geht manchmal auch ohne Worte.
Ismael selbst ist später psychiatrisch untersucht worden. Das ist natürlich klar bei so einem schweren Delikt, dass man schaut, ob der Junge normal ist, ob er irgendwelche schweren Schäden hat oder minder begabt oder. Also was ist mit dem los im Oberstübchen? Und da wurde er untersucht von einem Marburger Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, erfahrener Psychiater. Und der hat auch einen guten Kontakt zu ihm, schreibt er auch darüber, einen guten Kontakt zu ihm hergestellt und hat mit ihm gesprochen über seine Tat. Und der war auch sehr offen, also im Verhältnis. Er hat natürlich nie über seine Familie gesprochen, aber über sich. Und da steht folgende Passage in diesem Gutachten. Auf die Frage, warum sich die körperlichen Auseinandersetzungen so gehäuft hätten, nachdem sie schon so früh begonnen haben, gab er zur Antwort, dass ja nie ernsthafte Konsequenzen nach den tätlichen Auseinandersetzungen erfolgt seien. Hätte man früher eingegriffen, hätte man ihn früher bloß einmal inhaftiert, so wäre dies eine Lehre für ihn gewesen und er hätte weitere Straftaten sehr wahrscheinlich unterlassen. Da aber bis jetzt keinerlei Sanktionen erfolgt seien, könne man sich dies leisten und geringe Sanktionen wie Arbeits- oder Sozialstunden auf sich nehmen. Und im Übrigen sei ja auch eine Bewährungsstrafe keine Strafe. Man bleibe ja in Freiheit und könne machen, was man will. Das war seine Sicht der Dinge. Und ich hatte dann den Eindruck, dass der Staat dann bei der Verurteilung des Ismael dann alle Register gezogen hat. Und dann hat man ihn für 6 Jahre ins Gefängnis geschickt. Der Psychiater hat festgestellt, dass er auf dem Weg ist in eine schwere Persönlichkeitsstörung. Man könnte die jetzt noch nicht hundertprozentig diagnostizieren, aber er sei auf dem Weg dahin und man müsse dringend dafür sorgen, dass er sowohl eine Therapie macht, in der er über alles sprechen kann, als auch eine Berufsausbildung, als auch eine begleitende Maßnahme, dass er seine Aggressionen in den Griff kriegt. Sonst sieht er schwarz für den Jungen obwohl er eben wirklich schlau ist. Also es war auch sehr traurig und er hat auch erkannt, dass er ein Leben ausgelöscht hat und es hat ihm auch keine Ruhe gelassen, dass da jemand jetzt nicht mehr heimgeht.
Ja.
Und dass einer
deswegen dieser Brief
seine auch, Geschwister ja. nicht mehr sieht und ja. dass es jetzt aus ist mit einem Leben und er ist schuld. Das hat er schon begriffen und es hat ihm auch erheblichen Eindruck gemacht.
Was schließt du denn aus diesem Vorwurf von Ismael? Ist das Jugendstrafrecht zu zahnlos oder wird es zu zahnlos angewandt?
Es ist so, dass ich hatte den Eindruck, dass dieses ganze gutmeinende Jugendstrafrecht, dem er begegnet ist, dass das nicht für Leute wie ihn gemacht ist. Es ist für Leute wie du, dich und mich gemacht, also Leute, die was klauen.
Damals, als wir jung waren.
Ja, und die eigentlich irgendwie noch Teil der Gesellschaft sind. Aber wenn jemand bereits außerhalb der Gesellschaft steht und bestärkt wird durch sein Umfeld, dass er da richtig steht, weil da ist der rechte Platz für ihn und die Seinen, dann weiß ich nicht, ob man dem mit Anti-Aggressionstraining und Holzwerkstatt noch irgendwie beikommt. Das ist ja lächerlich. Der hätte ja aus dieser, es sagt ja auch der Jugendgerichtshelfer, man hätte ihn aus der Familie nehmen müssen. Ja. Der hätte ihn ganz andere Vorbilder gebraucht. Und jemand, der mit ihm eine echte Therapie durchführt und jemand, der sich mit ihm wirklich auseinandersetzt und nicht immer es mit oberflächlichen Maßnahmen gut sein lässt. Aber es liegt eben daran, dass ich wirklich letztlich, und das habe ich dieser Helferrunde da entnommen, diesem Protokoll, letztlich hat sich dafür irgendwie niemand wirklich interessiert für den Knaben. Und man hat ihn einfach gewähren lassen und hat gedacht, ach, das wächst sich schon aus. Es wächst sich ja auch in den allermeisten Fällen aus, dass die Jugendlichen dann wieder zurückfinden. Das ist ja fast immer so. Aber es gibt eben welche, bei denen es nicht so ist. Und dass er ein Fall ist, bei dem es so sein könnte, das war eigentlich schon klar.
Ich möchte noch einmal mit dir an den Küchentisch von Mels Mutter sozusagen zurück, denn es gibt noch ein zweites, das hatte ich gesagt, ein zweites bemerkenswertes Zitat von ihr. Sie sagt über Ismael, über den Jungen, der ihren Sohn getötet hat, niemand hat auf das Wohl dieses Kindes geachtet, niemand hat ihm Grenzen gesetzt.
Ich habe dann versucht, zu den Sozialbehörden, zum Jugendamt und so weiter Kontakt zu kriegen und zu diesen ganzen Familienhelfern, aber die haben alle nicht mit mir gesprochen. Keiner hat mit mir gesprochen. Und dann habe ich mir, alle haben sich darauf berufen, Datenschutz, Jugendschutz und so.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, ist aber auch sehr praktisch für die Leute, weil sie dann auch quasi selbst geschützt sind vor jeder Kritik. Und die Akten bleiben schön im Schrank und es fragt keiner nach und der Junge verschwindet im Knast. Und damit ist das Problem erstmal gelöst. Und das fand ich irgendwie keine gute Lösung für Hamburg.
Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für diesen Fall, für diesen Einblick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten uns gerne von Ihnen verabschieden und laden Sie herzlich ein, diese Folge zu hören und die danach folgenden auch. Sabine schickt mir immer so kleine Nachrichten zwischendurch und immer größere Fallzahlen kommen dabei raus, die sie aus ihren Akten herausdestilliert. Also wir werden noch weiterhin und viele Folgen
ja, ich bin ja nicht alleine einsteigen. Mit meiner Kriminalberichterstattung, sondern ich habe ja inzwischen viele Kinder, die das machen. Und wir haben die tollsten Fälle. Und deswegen lade ich ja auch immer mehr unsere eigenen Reporter ein. Also wir beide laden sie ein, die uns ihre Fälle erzählen. Nächsten Dienstag kommt nicht diese Podcast-Aufzeichnung, wird nicht ausgestrahlt, sondern ein Fall von Stalking, den eine junge Kollegin von mir recherchiert hat, wo es einem auch die Schuhe auszieht. Und wir kommen hier mit dieser Aufzeichnung in 14 Tagen. Ich glaube am 21. Mai, ja, ist auch ein Dienstag. Und ich glaube, das ist der Tag, an dem auch unser Verbrechensmagazin erscheint.
Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank. Und Frieda, du musst jetzt herkommen. Du musst diese Blumen entgegennehmen.
Dankeschön, dass ihr da seid.